Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast. Das IPF Sleeve Eklat. Warum sind die Amerikaner eigentlich alle stärker als wir? Und worauf solltest du bei deiner Hydration achten?
Das ist schon geil. Dann lass einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Das war die krankste Überleitung meines Lebens.
Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Bird Gang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk, ich sitze hier mit meinen reizenden Co-Hosts Mr. Maximilian Rabe aus Berlin und Kona Maus Novak aus Wien. Ja, wie geht's euch heute an diesem schönen Donnerstagmorgen?
Und dir so?
Ich lasse jetzt mal Maxi anfangen, weil meistens fange ich nämlich immer an. Okay. Maxi, wie geht's dir denn?
Ich habe heute zum ersten Mal mich direkt beim Aufstehen nach vorne gebeugt und es hat sich richtig gut angefühlt. Also ich hatte gehört, das ist meine Erfolgsstory. Komm auch du ins Coaching.
Aber nicht in deins, das ist ja das Problem.
Nee, aber ja, also ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, gestern, ich will es gar nicht schwereres Workout nennen, aber ich habe mich wieder gut gefühlt. Also ich merke es auch in letzter Zeit, dass ich mich im Alltag wieder gut fühle und das schlägt sich auch sehr gut auf die Laune aus. Und deswegen habe ich gerade auch sehr gute Laune. Und ich habe mal wieder einen Urlaub geplant. Das heißt, es kann nur noch bergauf gehen.
Wo geht's hin?
Habe ich vergessen.
Achso, ja, Urlaub weiß ich gar nicht.
Ich habe gesagt, organisier was und ich bin dabei. Und dann ist irgendwas rausgekommen, aber ich reiche das nochmal nach.
Erreicht.
Okay. Maxi fliegt safe nach Afghanistan oder so. Und weiß es dann nicht und steigt einfach ins Flugzeug.
Oh, schön.
Nein, nach Kroatien.
Ah, nice.
Und irgendjemand kennt jemanden, der irgendjemanden kennt, der bei irgendeiner riesigen Hotelkette arbeitet.
Ah, okay. Also falls Leute Urlaub in Kroatien bei einer großen Hotelkette Nein. machen wollen, meldet euch bei Maxi.
Der macht, verpasst euch alle.
Der klärt das über fünf Ecken.
Kona, wie geht's dir? Okay.
Dann seid nämlich auch ihr jemand, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der bei einer Hotelkette arbeitet. Ideal. Mir geht's sehr gut. Mir geht's gut. Ja, ich hab eigentlich wirklich gar keine Anmerkungen zu machen. Mir geht's gut gerade.
Du beugst wieder.
Und Falk, ordentlich. wenn du jetzt das Theme hier unterbrichst, und wenn es dir schlecht geht, Falk, dann kannst du dich verabschieden.
Ich beuge wieder, ja, richtig. ich beuge jetzt so seit 2 Wochen wieder. Also ich beuge jetzt mit einer Langhantel wieder. Davor habe ich ja auch schon mit der SSB gebeugt. Aber ja, jetzt auch mal wieder mit der Langhantel. Und bisher muss ich sagen, ist schon mal ganz gut.
Macht das feelingmäßig einen großen Unterschied für deine Hüfte? Oder wie ist da jetzt überhaupt der Status?
Dass ich jetzt wieder beuge, meinst du?
Ja.
Ich merke schon die Hüfte noch, aber es ist deutlich weniger. Gut, weil halt das Gewicht auch bisher alles sehr easy ist. Aber wir haben ja so 2 große Anpassungen gemacht eigentlich. Erstmal, dass ich jetzt mit Heels beuge und dann von der Beugebewegung selbst noch so ein paar Anpassungen.
Generell oder aktuell?
Generell. Also das soll jetzt erstmal auch so bleiben über die nächste Zeit.
Und was hattest du genau in der Hüfte dann? Also du hattest ja auch Tendinopathie, glaube ich.
Aber ja, also eine IT-Band-Tendinopathie.
Ah, okay, Band.
Und ja, das eigentlich. Also ich habe das jetzt natürlich auch nur mit Physio so diagnostiziert. Ach, aber ja, da habe ich jetzt dann eben sehr lange SSB gebeugt, viel Mobility gemacht, viel Rehab und Prehab-Übungen. Ja, war auf jeden Fall jetzt eine absolut unspektakuläre Zeit, was die Beuge angeht. Aber das ist okay, weil jetzt fühlt sich schon mal wirklich deutlich besser an.
Und dafür war es ja umso spektakulärer, was das Heben angeht, war.
Ja, das stimmt. Also Heben war wirklich bisher jetzt echt immer sehr gut. Ich merke jetzt aber auch schon beim Heben gerade, dass ich beuge oder wieder mehr beuge. Und das merke ich schon auch beim Heben wieder ein bisschen mehr jetzt. Aber ich glaube, das ist ja normal. Also
in der Power oder in der schmerzmäßigen?
Nee, eher so ein bisschen, dass meine Beine einfach hier und da immer so ein bisschen, da fehlt so ein bisschen Pop irgendwie im Heben. Und Pop. Ich glaube aber auch jetzt, das ist nur so ein bisschen in dieser Umgang oder in dieser Phase jetzt, wo die SSB rausfliegt und jetzt die Lower-Beugen wieder drinne sind und da einfach wieder ein bisschen mehr über die Hüfte ist und wieder ein bisschen mehr Load ist. Das wird es ja auch noch ein paar Wochen gegeben haben.
Ja, zum Thema Heben. Wir haben ja vor, ich glaube, 2 Wochen mal den Ansatz Touch and Go angesprochen und dazu kam ein wenig Feedback von der lieben Sophie, ebenfalls aus Wien, die Isa und mich während unseres letzten Aufenthaltes dort beherbergt hat. Und ich würde es einfach nochmal ganz kurz vorlesen. Also, Bezugnahme zur letzten Folge, also schon ein paar Tage her offensichtlich, und den Soft-Touch-Deadlifts. Ich habe die Variante vor Ewigkeiten mal für ein paar Wochen gemacht und es hat meinen Deadlift gefixt. Von 1RM 130 zu 160 in 2 Monaten nur durch Positioning. So, danke für den Podcast, liebe Diese. Also vielen, vielen Dank erstmal fürs Reinhören und fürs Feedback. Und ja, das ist ja ungefähr das, was ich versucht habe, hier zu verteidigen. Und es hat ja gut, ich musste ja auch nicht großartig verteidigen, dass die Soft-Touch-and-Go-Variationen beim Kreuzheben schon sehr hilfreich sein können, Positionen zu lernen und zu halten. Einfach weil das Gewicht einen dann in eine Position zieht, in der man unweigerlich effizient sein muss.
Da könnt ihr nochmal nachhören in der Folge 68, wenn es soweit ist.
Ja, da haben wir das nochmal breit diskutiert. Und ja, meine Lieben, wir befinden uns in einer Zeit des Wandels, möchte man sagen. Die Powerlifting-Welt ist auf den Kopf gestellt und die IPF macht Moves hin zu einer sehr strikten Equipment-Politik. Und ja, wir haben es, also die ganze Welt hat es ja schon eigentlich erörtert und ich habe es auf Instagram auch schon erörtert, aber irgendwie ist dann auch Feedback an mich herangetragen worden, dass wir das im Podcast besprechen sollen. Und zwar werden Sleeves verboten, relativ breitflächig. Also alle Stiff Sleeves von Nicht-SBD, also Hansu fliegt raus, die haben sich auch mittlerweile, ich glaube seit gestern dann auch komplett, wir nehmen ja Donnerstag auf, komplett von der IPF losgekoppelt und entfernt. A7 Rigor Mortis fliegen raus, die Inser Ergo Pro fliegen raus, Vortex fliegt raus. Habe ich irgendjemanden vergessen? Oni fliegt raus. Strength Shop fliegt raus. Also es ist.
Hast du Titan schon gesagt?
Titan fliegt raus, meine Fresse, ja.
Frage, ich weiß nicht, ob ich das mal geträumt habe, aber hat SBD jetzt nochmal Stiff Sleeves rausgebracht? Weil so hast du es jetzt gesagt, alle Stiff Sleeves außer die von SBD oder so ähnlich.
Ich habe mir dann im Zuge meiner journalistischen Recherche natürlich auch noch ein paar Videos angeguckt.
Bist du auf die Feindesseite gegangen?
Von Leuten, die ja sich dazu natürlich auch geäußert haben, so ein paar verschiedene. Und bei einigen hieß es, dass die aktuell, also die Powerlifting Knee Sleeves wohl von SBD auch als Stiff Sleeves gelabelt werden, aber jeder, der das Ding mal in der Hand hatte, weiß, dass das wirklich alles andere als Stiff ist. Ja, ist schwierig jetzt konkret einzuordnen. Ich habe es einfach mal gesagt, also es ist schon auffällig, dass tatsächlich nur Firmen, die nicht SBD sind, betroffen sind und auch nicht konkret auf den Bezug, dass irgendwie im Zuge einer Regelwerksänderung Knee Sleeves mit einer gewissen Härte verboten werden, sondern dass eine Untersuchung allegedly ergeben hat, dass die Knee Sleeves, die jetzt aufgezählt wurden, nicht ausschließlich aus Neopren und der zugelassenen Stoffschicht darüber bestehen. So, das ist der Eklat, nicht Eklär, um die Sleeves. Und ja, Maxi, möchtest du schon mal was dazu sagen?
Ja, also ich bin gerade auf der SPD-Seite und es gibt keine Stiff Sleeves von SPD, zumindest sehe ich hier keine.
Das haben sie jetzt noch schnell geändert.
Ah, die sind gar nicht stiff.
Also, wo man sich drauf einigen kann, ist, dass jetzt diese Stiff Sleeves anscheinend generell nicht mehr da sind. Es gibt natürlich, was man dazu sagen muss, noch alle anderen Sleeves sind wieder sind immer noch erlaubt von allen anderen Marken, A7, Strength Drop, alle, die eben nicht unter diese, weiß ich nicht, die Rigor Mortis sind zwar verboten von A7, aber alle anderen sind noch available. Was ich so mitbekommen habe, ist anscheinend, dass SBD wirklich selbst die testen lassen hat von einem Labor, also die anderen Hersteller gesagt hat, hey, das ist kein Neopren, dann gesagt hat, IPF, du kannst ja da Anzeigen machen oder so, wie heißt das, Verdachtsfälle äußern und sagen, hey, Claim, die sind nicht ordentliches Material. Daraufhin hat IPF nochmal getestet Und dann kam das wohl angeblich raus, dass es kein Neopren ist. Könnte theoretisch sein, weil die alle, wie ich das mal gehört habe, beim selben Hersteller bestellen, ihr Material. Das habe ich zumindest von einem Strengthshop-Mitarbeiter mal gehört, dass die alle bei derselben Zulieferer quasi das Neopren bekommen. Von diesem vermeintlich auf einmal viel steiferen Neopren. Aber je nachdem, bei der großen Schuldfrage, das stimmt natürlich auch, dass die INSA zweimal getestet wurden von der IPF und wieder zugelassen wurden. Die Hansus damals nochmal getestet wurden und zugelassen wurden. Oder zumindest vorerst, ne? Mhm. Und jetzt plötzlich, also da fragt man sich natürlich, warum wurde das vorher nicht ordentlich getestet? Und ja, also wenn das alles so sein sollte, dann wäre es ja wirklich ein guter Schritt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt nochmal ordentlich getestet. Dieser Prozess zieht sich auch wohl schon länger. Also das ist jetzt nicht seit gestern passiert. Diese Tests, die sind wohl schon seit einem halben Jahr oder so, ist das schon in Diskussion. Und die Hersteller wurden angeblich informiert. Die anderen sagen, die wurden nicht informiert. Aber es wurde auch damals behauptet, ja, es wird jetzt keine schnellen Schritte kommen. Jetzt sind wohl die schnellen Schritte gekommen. Genau, Powerlifting-Shop irgendwie hat das gepostet, wie jetzt wohl was hinter den Kulissen so abgegangen ist. Und ja, politisch wollten wir uns ja nicht zu viel dazu äußern. Man kann nur sagen, langfristig finde ich das eine gute Entwicklung, dass die nicht immer steifer werden, die Sleeves nicht immer teurer werden. Aber es ist schon sehr fragwürdig, warum das alles jetzt erst passiert und warum das plötzlich alles revidiert, was vorher gemacht wurde. Und spannend, Anna Haro, der ist ja anscheinend Chemiker. Und er hat schon angekündigt, er wird jetzt selber die Dinger mal testen lassen. Er hat die Testing-Facilities da und will seine S7-Rigor-Mortis mal durchchecken, ob das denn stimmt, dass es kein Neopren sein soll. Also es wird dann noch sehr viele andere Gegentests geben. Andere reden von Sammelklagen, weil natürlich sich die Leute das Equipment jetzt alle gekauft haben, teuer. Und das wurde nochmal getestet, nochmal zugelassen und auf einmal wird dann gesagt, ein paar Monate später, nö, das dürfte doch nicht mehr nehmen und zwar in einem halben Jahr schon nicht mehr.
Da wird sich jetzt ja auch gefragt, warum das jetzt alles so passiert. Wer das auch mitbekommen hat, vor ein paar Wochen ist ja der ehemalige oder der aktuelle, der ist damals aktuelle IPF-Präsident Gaston ist ja rausgeschmissen worden oder?
Nee, der ist zurückgetreten.
Der ist zurückgetreten. Ja, ja, also wir wissen alle.
So war zumindest das offizielle Wording, ich weiß es nicht
genau. Ja, auf Nachfrage wahrscheinlich zurückgetreten. Ja.
Genau. Und ich glaube, ohne dass wir da jetzt irgendwie hier unsere Gerüchteküche oder was auch immer köcheln und brodeln lassen, hat man aber auch schon von mehreren Seiten Verschiedenes über ihn gehört und auch über so das, was da im Hintergrund noch abgelaufen ist. Und wahrscheinlich sieht es so aus, als ob die IPF da auch so ein bisschen gerade am Aufräumen ist von dem, was er da in irgendeiner Art und Weise hinterlassen hat. Also das ist natürlich auch hier nur eine Mutmaßung. Aber ja, schon interessant, wenn man sich damit ein bisschen mehr befasst, was da jetzt wie dahinter steht. Ich muss übrigens sagen, dass ich nicht finde, dass das eine, also voll viele reden ja, das ist ja Monopoly und ich spreche Monopoly so aus wie das Spiel.
Ja, also das ist um Monopolbildung in der Equipment.
Monopoly oder Monopol wäre es in Deutschland. Ja.
Ich muss auch genau gerade überlegen. Genau, ich spreche es einfach aus wie das gute alte Brettspiel. Shoutout Monopoly.
Shoutout Typ mit dem Schnauzer.
Und ich finde, das ist ja eigentlich nicht so, weil es ist ja jetzt nicht, dass irgendwie alle Marken verboten werden, sondern es ist ja trotzdem noch so, dass auch von A7, die haben ja auch die Sleeves in Soft, Stiff und eben Rigor Mortis. Und dass ja die anderen trotzdem noch erlaubt sind. Gut, ich meine, Hanso heißt halt komplett hops jetzt, aber okay. Und auch von den anderen Herstellern gibt's ja trotzdem noch Sleeves, die eben keine super stiffen sind. Aber ja, deswegen finde ich das immer ein bisschen Quatsch, dieses Argument, dass es eine Monopolbildung ist. Trotzdem, wie das abläuft und alles, schon auf jeden Fall ein bisschen komisch. Ich bin mal gespannt, ob da wirklich so ein paar Testungen da jetzt gemacht werden und die Sleeves wirklich vielleicht nochmal von mehreren Prüfstellen da auch irgendwie gecheckt werden und wir da vielleicht ein klareres Bild bekommen. Aber die Art und Weise, wie das gemacht wird, ist schon ein bisschen, ja, fragwürdig.
Athletenfeindlich, muss man schon sagen.
Ja,
ne?
Ja.
Auch mit der Geschwindigkeit, jetzt hier ist passiert.
Also das Krasseste war ja jetzt noch, dass Hansu-Equipment ja eigentlich komplett ab sofort verboten worden wäre. Und ich weiß nicht, wie das jetzt der BVDK macht. Der ÖVK hat das jetzt so gemacht, dass diese Leaves weiterhin erstmal erlaubt sind bis eben zu diesem 18. August, wo natürlich ganz zufällig die WM endet.
WM?
Ist das nicht die WM, die da endet?
Nee, also könnte sein, dass das World Games da sind, aber also World Games und WM sind eigentlich von der Sperrung noch nicht betroffen. Gibt auch ein Statement vom BVDK. Im Sinne der Athletinnen oder Athleten wurde nach Abstimmung mit Vize bla bla bla, dass die Nutzung von Hanso-Equipment auf Ausrüstung für Wettkämpfe des BVDK und seiner Landesverbände weiterhin bis zum 18. August 2025 zulässig ist. Also da ist quasi genau die gleiche Politik, dass es jetzt also wirklich viel zu schnell geht, als dass man da irgendeine sinnvolle Umsetzung erwirken und erzwingen könnte. Kona, wenn du noch irgendwas sagen willst, kannst du es gerne tun.
Ja, aber Racks und Kombos und Stangen sind jetzt schon raus, ne? Oder wären die auch noch?
Ich denke, aber es ist...
Ich glaube nämlich, bei uns hieß das jetzt, dass hier wirklich nur das Equipment an sich ist. Ich bin mir aber nicht sicher.
Ja, bei uns ist es trifft das, glaube ich, nicht zu. Also wir hatten, glaube ich, auf keinem größeren Wettkampf mal irgendwo Hanso-Hantel oder Equipment, also Rack oder so. Deshalb geht es, glaube ich, hauptsächlich um die Sleeves etc.
Okay, ich habe gerade nochmal nachgelesen. Alle betroffenen Produkte von Hanso sind bis einschließlich 18. August im ÖVK-Wettkämpfen zu verwenden. Okay, 18. August ist Schluss mit den ganzen super harten Dingern.
Damit Falk das nicht machen muss, will ich noch was dazu sagen hier zum Monopolstatus. Es ist auf jeden Fall gerade Status quo wohl, dass SPD einen Marktanteil von so 90% hat und dass der auch mitunter ausgenutzt wird, dass halt eben, wir haben ja schon bei Sheffield gesehen, dass da klar, SPD richtet das aus, die sponsern die Preisgelder, also dürfen die auch Wildcards verteilen, auch nach ihrem Interesse, finde ich okay, wenn der Rest halt ordentlich ausgewählt wird. Und da soll es ja zu Problemen geführt haben mit anderen, die nicht von SPD gesponsert sind. Das finde ich halt nicht okay, vor allem, wenn es ein IPF-Event ist. Da muss die IPF dafür sorgen, dass halt jeder teilnehmen kann. Eine andere Sache, die ja auch Powerlifting-Shop da in ihrem Dings geäußert hat, ist, dass wohl die Verträge hatten, die waren auch Sponsoren, ich weiß nicht, ob es die Weltmeisterschaft war oder, ja, muss ja, Sheffield kann ja nicht sein, dass da dann im Nachhinein, was aber nicht vertraglich vereinbart wurde, auf einmal andere Marken zensiert werden sollten auf Druck von SPD, in den Videos, in den Clips, und man merkt schon, dass sie das sehr stark ausspielen wollen, diese Rolle. Man merkt auch bei manchen Athleten, dass von mir zumindest, dass dann direkt der Impuls war, okay, ja, dann müssen wir ja alle bei SPD bestellen. Und da sage ich mal so, die Monopolbildung, noch liegt's in eurer Hand. Also ihr müsst, wie Kunda schon sagt, nicht SPD kaufen. Und ich werde ja wahrscheinlich dann auch wieder gefragt werden, welche Sleeves soll ich kaufen. Da wird es ein paar kleine Unterschiede geben, aber man kann, glaube ich, safe sagen, die Unterschiede sind jetzt viel kleiner. Und wer sich dann für 120 Euro, weiß ich nicht, 2 Kilo Unterstützungen Sleeves kauft, der ist, glaube ich, selber schuld. Also, ja. Also ich sehe da keinen Sinn, sehr super viel Geld auszugeben, nur weil dann SPD draufsteht.
Was ich richtig frech fand, war, dass dann alle diesen Kack-SPD-Athleten ihre scheiß Affiliate-Links in die Story gepackt haben. Ja, es ist Marketing, okay, fair enough, aber es war so lächerlich dann zu sehen, wie sie alle, und wenn ihr jetzt neue Sleeves kaufen wollt, dann nehmt doch meine mit dem Code. Fand ich richtig peinlich, ehrlich.
Ja, aber guck mal, klar,
nervig. Max, kannst du bitte einfach mal mit haten, also jetzt mal ehrlich. Sag jetzt mal, nee, das sind alles richtige Schweine.
Jeder hat es genauso gemacht, der bei einem anderen Hersteller ist, ne? Also ich weiß nicht, ich habe von A7, ich habe von Strength Shop überall dann Werbung für ihre Sleeves gesehen. Und wenn du als Powerlifting-Athlet mitunter auch nicht arbeitest und mit Powerlifting dann Geld verdienen willst, dann musst du dich halt prostituieren für die Marke, die dich spannt.
So, danke.
Deswegen würde ich sowas ja nie machen, ne?
Ich würde niemals ein Sponsoring annehmen. Nee, also ich...
Wahrscheinlich das Geld stimmt, dann schon.
Würde ich mir noch mal überlegen. Ja, ich habe es ja schon auf Instagram dargestellt. Ich habe das versucht, so ein bisschen als in meiner Profession als Logiker und Geisteswissenschaftler zu betrachten. Und mir sind halt zwei Narrative aufgefallen, die sich da entwickelt haben. Aus Seiten oder aus Reihen der Apologeten dieser Änderung. Zu Deutsch, also die Leute, die versuchen, diese Maßnahme zu verteidigen oder zu rechtfertigen. Wir haben jetzt schon beleuchtet, dass es auf allen möglichen Seiten sehr, sehr shady ist, wie das abläuft und dass es jetzt abläuft. Und ich will nur mal kurz die Narrative vorstellen, die halt hauptsächlich von SPD-Athletinnen und Athleten geschürt werden. Das eine ist, die Sleeves helfen zu viel und müssen deshalb verboten werden. Okay, wäre an sich ein valides Argument, aber was
jetzt... Habe ich aber noch keinen einzigen gesehen, der das behauptet. Das
ah, deswegen... doch, ja, doch. Ich will keine Namen nennen, aber ja, gibt's. Kann okay. ich dir sagen, ja. Dass es das ist, dann wäre halt die Frage, okay, warum muss dann jetzt vor Beendigung der Vertragslaufzeit mit dem Approval, also dass die zugelassen sind, warum muss das jetzt passieren, wenn sowieso World Games und IPF Worlds nicht davon betroffen sind, ergibt es ja eigentlich keinen Sinn. Deshalb ist die Sperrung auch erstmal im Wesentlichen nicht so sinnvoll. Zusätzlich ist die Angabe von Gründen halt, ja, geht so ein bisschen entgegen der Testungen, die vorher stattgefunden haben. Wie viel waren es jetzt pro Sleeve? Irgendwie mindestens 2. Schwierig, dass es jetzt ausgerechnet ein Thema ist. Deshalb ist dieses Narrativ ein bisschen zirkulär. Und das andere Narrativ wäre, und das ist von vielen internationalen Coaches, also Mike Teixeira, David Wilson, die meinen, ja, also Stiff Sleeves bringen dir sowieso nicht so viel. Deshalb ist es auch okay, die zu sperren. Dann ist aber die Frage, warum sperren, wenn die sowieso nichts bringen. Und die Frage ist halt, wenn ich sage, diese Regel oder diese Sperrung ist gut, denn die Sleeves helfen sowieso nicht so viel, ist das ein zirkuläres Argument, weil du, wenn die Sleeves sowieso nicht helfen und dir keinen Vorteil geben, musst du die auch nicht sperren. Das ist der Punkt.
Die Frage ist, argumentieren die deswegen, dass sie gesperrt werden, weil da ist der Grund ganz klar formuliert, oder wie du sagst, argumentieren die darüber, warum man sich jetzt nicht so, auf gut Deutsch gesagt, nicht so einscheißen soll deswegen. Und das muss ich sagen, kann ich wiederum nachvollziehen. Ob das dann im Hintergrund aus eigenem Interesse natürlich genutzt wird, das Argument, und nicht wirklich von dem, wie man es formuliert, das ist nochmal eine andere Diskussion, da würde ich dir auch zustimmen. Aber wenn das jetzt, sagen wir mal so, Stiff Sleeves werden jetzt auch gar nicht, oder wir würden mit diesem Startpunkt starten, wo wir jetzt sind. Es hätte nie Stiff Sleeves gegeben und die wären von Anfang an, würde es jetzt so durchgezogen werden, dass, sage ich mal, im Effekt solche mehr unterstützenden Sleeves gar nicht erst erlaubt werden. Wie man dann die Regel formuliert, sei mal dahingestellt. Fändet ihr das besser als die Entwicklung, die es vorher gegeben hat? Oder sagt ihr, nee, Stiff Sleeves waren eigentlich eine gute Sache?
Ja, also ich stehe der Sache tatsächlich relativ neutral gegenüber. Ich finde es relativ okay, dass man jetzt nicht unbedingt in Super Stiff Sleeves beugt. Ich finde die Entwicklung in Ordnung. Zum einen spart es halt Geld. Also Stiff Sleeves sind halt im Schnitt deutlich teurer. Und ja, jetzt könnte ich mir halt, ich meine, ich habe meine Insta von vor, lass mich lügen, 3 Jahren und die sind immer noch gut. Und die trage ich auch gern, ich mag die einfach sehr. Die sind jetzt auch nicht mehr so ultra stiff. Ich glaube, wenn ich jetzt so den Switch zu und ich würde wahrscheinlich A7 stiff nehmen, also nicht Rigor Mortis, sondern die weichere Variante davon. Ich denke, der Unterschied wird jetzt nicht so riesig sein. Und ich bin auch da auf Seiten, also würde der Ansicht von Mike Teixeira und David Woolson insofern zustimmen, dass ich nicht glaube, dass der Output von Stiff Knee Sleeves so riesig ist, dass die komplette Beugeleistung dran hängt. Denke auch, dass man ohne Stiff Sleeves sehr gut, sehr schwer und sehr stark beugen kann. Genau, deshalb, ja, finde ich, ist die Entwicklung in Ordnung, es ist okay. Ich finde halt, dass man das so in einem besseren, gesettelteren Rahmen hätte machen können. Und nicht mit quasi sofortiger Wirkung hätte stattfinden lassen müssen, sondern mit, ja, guckt mal, also bis 2026, Ende 2026 lassen wir die Stiff Sleeves noch drin, so wie das halt über die Zulassung vereinbart war. Und wir werden, also mit genügend Vorlauf, und wir werden das dann aber nicht verlängern, weil wir die Entwicklung wieder zurück zu weicheren Knee Sleeves haben wollen. Und dann hätte auch, glaube ich, keiner was sagen. Da hätten sich trotzdem viele beschwert, bin ich mir sicher. Aber ich denke, dann ist es ein bisschen sauberer einfach.
Ich stimme da komplett zu. Das wäre der bessere Weg. Und das ist auf jeden Fall zu kritisieren, wie sie es gemacht haben und mit der Begründung und was. Da lässt sich sehr viel drüber streiten. Aber ich glaube, die meisten geilen sich einfach nur dran auf, sich immer über irgendwas zu beschweren und zu jammern. Also vor allen Dingen,
stimme zu, ja.
Die normalen Athleten hier sind ja null betroffen davon. Also im Sinne von irgendwie, dass politisch da irgendwas passiert ist oder auch nicht. Klar, da kann man immer kritisch nachfragen, dass das alles in Ordnung geht. Aber so Hersteller, Veranstalter, die sind ja dafür mehr, oder Kaderathleten von mir aus, die dann jetzt schnell switchen müssen. Okay, die sind alle deutlich mehr betroffen. Aber die Leute regen sich so gefühlt über Sachen auf. Ich weiß gar nicht, wer es gepostet hat, der meinte, ey, im Eishockey passiert sowas dauernd. Dass dann Kids doch wieder verboten werden und dann werden wieder welche zugelassen, dann checkt man das nochmal nach, dann muss man merken, okay, die werden jetzt so und so verbessert, wir brauchen neue Regeln, dann werden die doch wieder runtergenommen. Das ist da gang und gäbe. Und jetzt, wie die Leute, wie du schon sagst, so tun würden, als würde der Sport geändert werden und der wird ja eher sogar so ein bisschen das Pay-to-Win rausgenommen oder das Playing-Field wird eher ein bisschen wieder gelevelt, weil ich kenne genug Athleten, die haben gesagt, ich kann mir jetzt nicht nochmal 150 Euro Stiff-Sleeves kaufen. Also das finde ich schon eher dann eine gute Entwicklung. Also jetzt ohne die, wie es gemacht wurde, zu bewerten. Und ich glaube, die Leute regen sich einfach sehr gerne über Sachen auf. Bin auch der Meinung, dass es manche Leute mehr beeinflusst. Also ich kenne auch Leute, die sind geswitcht auf Stiff Sleeves. Die hatten halt so eine typische langsame Beuge, schlechte Hebel. Das heißt, die müssen sowieso das langsam machen. Da hat das, glaube ich, nicht so eine große Auswirkung. Aber wenn du zum Beispiel sehr auf diesen Bounce relyst, sehr aufrecht beugst, dann können die schon ein bisschen mehr bringen. Aber auch die werden sich umgewöhnen und da sehen wir genug Leute, die Bestleistung auch mit nicht Stiff Sleeves machen.
Ich muss echt sagen, ich finde es prinzipiell ganz geil, weil ich habe mega Bock, einen Sleeve zu haben, der vielleicht nicht nach immer 3-4 Monaten kaputt geht. Und dann muss ich da wieder irgendwo so ein scheiß Video hinschicken, wie ich den anziehe und ausziehe und hochziehe. Und ich muss mir noch im Video muss ich noch zeigen, wie groß meine Wade ist und ich brauche ein IPF-zertifiziertes Maßband und dann muss ich auch noch meine Einkommenserklärung von 2017 zeigen, um den scheiß Sleeve zurückzubekommen. Übel nervig. Also da habe ich wirklich einen Shoutout zu geben an ein paar Firmen, von denen ich den Namen jetzt nicht nenne, aber ihr wisst, wer ihr seid, ihr kleinen Hunde, Alter. übel nervig. Und ich glaube, wenn der Sleeve einfach stabil hält für mehrere Monate, ist mir das schon deutlich genug. Und ich muss echt sagen, das hat mich richtig abgefuckt. Ich hatte drei Paar A7s, ein Paar Inzer und ein Paar Strength Shop. Und es war eigentlich nur Hustle. Die Dauer von denen war einfach Quatsch. Also wenn ich überlege, wie lange ich mein erstes Paar SPDs hatte, kein Shoutout an SPD an der Stelle, aber trotzdem richtig, richtig lange. Und ja, ich hoffe, dass das gibt sich vielleicht damit so ein bisschen. Aber werden wir sehen. Was mich persönlich richtig nervt, SPD hat wirklich absolute Schmutzfarben nur. Bringt doch bitte einfach so ein All-Black-Sleeve. Dann würde ich mir vielleicht sagen, ja, komm, pack ein den Lachs. Okay, von mir aus. Aber dieses Schwarz-Rot, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also, wenn ich jetzt so dran denke, ich meine, es sind jetzt noch 4 Monate, bis das alles verboten wird. Wie ich A7 kenne, haben die jetzt noch 2 absolut geisteskranke Farben am Start. Die Sommer-Edition und dann noch eine in der Reverse-Color-Edition und die sind jetzt in Produktion und alles wahrscheinlich schon. Dann wird da noch ein bisschen Marketing und Werbung gemacht. Dafür, dass es dann verboten wird. Richtig lächerlich. Aber ja, bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt.
Und man muss noch bedenken, Falks seine halten zwar 3 Jahre, aber die meiste Halbwertszeit, die ich so kenne, sind 1 bis 2 Jahre. Und wenn man sich, anstatt sich dann nochmal ein neues Paar Stiff Sleeves zu kaufen, kann man sich halt spart man sich dann doch wieder unterm Strich Geld, wenn man ein günstigeres kauft. Aber dann muss man sich auch was günstigeres kaufen. Und ich muss sagen, A7 war ja mal früher günstiger und jetzt sind die mittlerweile genauso teuer oder 5 Euro günstiger als SPD-Sachen. Es gibt auch andere Marken und es muss nicht immer, wenn man zahlen will für schickes Aussehen, wir reden hier über Stück Neopren, was zusammengenäht ist, ne? Das ist halt Warenwert von 2 Euro. Das ist, ihr werdet so oder so abgezockt. Also kann man sich da vielleicht auch günstigere Sachen holen. Wer aber auf dem Design steht und das gerne ausgeben will, darf das natürlich gerne machen.
Ja.
Also ich muss auch sagen, jetzt es gibt ja auch noch trotzdem, jetzt weil ich gerade das Beispiel mit A7 gebracht habe, gerade da auch die Möglichkeit, die in Flexi-Stiff oder Rigor Mortis zu kaufen. Und das finde ich schon ehrlich ganz cool, dass es diese Option gibt, dass man da auch was rocken kann. Bin gespannt, wie die so halten. Ich glaube, ich werde es mir auf jeden Fall mal bestellen und die mal anprobieren. Und die auch mal mit den SPDs vergleichen. Aber Ja, die sind halt, ne, die kosten dann so 69. Das ist halt schon wieder voll okay.
Dann nochmal kurz als Erwähnung für alle, die das kaufen. Also es geht bei A7 um diese Rigor Mortis. Das sind die echten Stiff Sleeves.
Richtig.
Die nur Stiff heißen, das sind eigentlich normale Sleeves.
Ah, yo, stimmt. Jetzt weiß ich, was Maxi meinte.
Genau, und passt auf bei diesen Flexi-Sleeves, weil es gibt ja dann nochmal zu weich. Das sind dann, glaube ich, irgendwelche Weightlifter-Dinger, die so gebulkt sind.
Wir haben ja die Flexi-Sleeves hier, die sind ungefähr auf dem Level von den klassischen SPD-Sleeves. Ich, wie gesagt, kann jetzt noch nichts so konkret vergleichen. Also wir hatten auch die SPD-Powerlifting-Sleeves hier, die haben wir bestimmt auch noch. Die waren auch nicht unbedingt härter, also das hat jetzt nicht, hat es auch nicht rausgerissen. Also Unterschied war nicht so groß. Der Unterschied ist da eher in fast 40 Euro Preis.
Das sind einfach teure Pfannenuntersetzer.
Aber habt ihr die Stiff Sleeves von A7 mal gehabt? Nee,
die Stiff Sleeves haben wir noch nicht. Also das wird dann wahrscheinlich hier demnächst mal eintrudeln und dann kann ich dazu was sagen. Aber jetzt aktuell noch nicht, aber die sind auf jeden Fall deutlich günstiger noch als die SPD Powerlifting Sleeves. Also ja, 40 Euro günstiger.
Ja, aber da gibt's, das sind aber auch nur die ganz neuen. Da gibt's noch genug für irgendwie auch 80 Euro oder so. Und A7 kostet, glaube ich, 70 ohne Rabatt. Also so viel nimmt sich's nicht, was ich gesehen habe gestern zumindest.
Ja, müssen wir checken's nochmal und dann können wir euch nochmal Rückmeldung geben. Ansonsten machen wir jetzt hier wirklich mal Feierabend mit dem Thema.
Moment, ich muss noch einmal sagen, ich finde es aber...
Fast Feierabend mit dem Thema.
Ich wollte nur einmal so sagen, ich finde es aber geil, dass... Stiff Sleeves verboten werden, aber A7 hat ja Stiff Sleeves und Rigor Mortis und das ist maximale Confusion gerade. Also es ist völlig relatable. Als Maxi mir das jetzt gerade gesagt hat, ich habe nicht gecheckt, was du meinst, aber ja, die haben ja Stiff und Rigor Mortis. Das heißt, eigentlich hat A7 ja noch Stiff Sleeves.
Ich glaube, es wurde halt noch nie gesagt, die Stiff Sleeves wären verboten, ne? Sondern einfach hier diese folgenden wären verboten. Ne?
Genau.
Ja, natürlich. Genau. Aber ich meine, wir alle reden halt von Stiff Sleeves.
Genau, das war jetzt hier alles umgangssprachlich. Also check das alles nochmal, wie wir das hier dargestellt haben. Es ist nur ein bestimmtes Set an.
So, Sleeves weg mit dem worden. Thema.
So,
hinüber.
Um zu zeigen, dass ihr da auch nicht leiden werdet, gab es eine Performance, wo gar nicht so viele Stiff Sleeves verwendet wurden. Und zwar Powerlifting America Nationals waren letztes Wochenende oder über die Woche so ein bisschen verteilt. Und was da abging, war für mich shocking. Also ich dachte, wir sehen jetzt schon so Peak Performance und was man aus so einem Athleten rausholen kann. Aber da wurden Leistungen auf das Parkett gestellt. Bei uns gibt es zwei Lifter, die 550 Dots haben. Für die Leute in Deutschland, die es jemals geschafft haben. Das ist gerade Josh und Sascha Stendebach. Alle anderen sind drunter. Die sind gerade so an der Grenze von 550. Bei diesen Nationals in Amerika bist du mit 550 gerade mal so im Mittelfeld gelandet. Es war einfach insane. Megan Scanlon hat 609 Dots geknackt, ist damit mit Lias Bestleistung gleichgezogen. Es gibt nur auf der ganzen Welt jemals 13 Athleten in dem getesteten Sport, die 600 Dots geknackt haben. Bei den Männern hat die 83er fand ich einfach nur krank, was da passiert ist. Joe Bornstein, Taylor Atwood, Sean Noriega,
Delaney Wallace
und Angelo Fortino. Einfach so legendäre 83er. Neue, mittelalte und richtig alte Eisen kommen zusammen und haben einfach alle Peak-Performance. Die haben ja alle Bestleistung, glaube ich, abgerufen. Und mal so zum Vergleich. Ich habe heute die Meldelisten für die Weltmeisterschaften gesehen und habe meinen Kollegen Kalle Johansen mal wieder gesehen. Der hat einfach seine Bestleistung, wo er nochmal seinen Sheffield überboten hat. Ich glaube, bei Sheffield hat er irgendwie 780 getotelt. Und obwohl, er ist jetzt hochgegangen, ne? Das war noch als 74er, kann das sein? Er hat jetzt aber bei den Nationals, glaube ich, schon als 83er gestartet und hat irgendwie 805 Kilo getotelt. Und das ist einfach 100 Kilo unterm Total, was Joe Bornstein gemacht hat. Falk schüttelt den Kopf, ich habe es eben noch nachgeguckt, erzähl mal.
Nee, ich einfach gestört, was du erzählst.
Ach so, ich dachte, ich habe Fehler gesagt.
Nee, alles
gut. Das musst du dir mal vorstellen, ne? Klar, der steigt jetzt eine Klasse hoch und so weiter, aber du bist dann einfach 100 Kilo total entfernt von der Nummer 1. Taylor Atwood hatte ja auch irgendwie was mit 800, ich weiß nicht, irgendwas 870 plus Und auch nur, weil er gleichziehen wollte auf 901 Kilo und den letzten dann nicht geschafft hat. Deswegen, der hätte bestimmt auch noch mal ein paar Kilos machen können. Wir haben uns das angeschaut. Wir haben ja auch in den anderen Klassen Leute beobachtet. Ich glaube, Gavin Aiden hat einen Squad-Rekord noch rausgeholt. Jonathan Keiko hat eine richtig gute Performance gemacht.
346,5 Kilo.
Also was da nochmal doch aus 93 Kilo Körpermasse rausgeholt werden wollte oder 83 Kilo und auch die Frauen einfach, das war vom Schnitt her ganz anderes Level. Also man dachte ja, wir sind jetzt schon so bei Ausnahmen und dann kommen immer wieder neue Ausnahmeathleten. Ich glaube hier, wie heißt der, Pete Spencer, der macht ja immer so eine Regression quasi, wo er guckt, bei jeder Gewichtsklasse die Topleistung in ein Verhältnis bringen und schauen, bei welcher Gewichtsklasse eigentlich noch mehr drin sein müsste oder wo wir gerade so ein bisschen Outliers haben, in welchen Gewichtsklassen. Und das waren ja vorher Austin Perkins und Agata, glaube ich. Und jetzt, da Ronald Hunt mit einbezogen wurde und die Joe Borenstein, die haben jetzt alle genau sich wieder an diese Linie angepasst. Das heißt, jetzt gibt es noch ein bisschen Potenzial in der 93er und ein bisschen noch in der 105er nach oben. Aber ja, also die Standards werden immer höher gelegt, das ist krass.
Ich schau gerade nochmal, wie diese Linie hieß, Moment. Ah, okay, hier.
Ach, die Vicky Mendoza-Diagonale.
Richtig, also wer die Nicky Mendoza-Diagonale kennt, die ist ja wirklich ein essentieller Bestandteil. haben wir jetzt die Borenstein-Handline. Ja, sehr interessant. Also Pete Spence auf Instagram. Komischerweise auch sehr affiliated mit SPD. Hm.
Der hat ja das Sheffield veranstaltet.
Ja, nicht nur das. Ja, auf jeden Fall auch sehr interessant, das mal zu sehen, wie sich das so verändert hat und wie sich das so, ich will nicht sagen zusammensetzt, aber was diese Linie so aussagt. Da könnt ihr mal auf Instagram schauen, sehr lustig. Aber ja, also ich habe natürlich jetzt nicht live zugeschaut. Ich habe dann früh das alles nochmal so nachgeklickt, die ganzen Klassen. Und das war schon sehr krass zu sehen und sehr, sehr wild auch einfach, wie also sich gerade Joe da nochmal verbessert hat und der sich einfach konstant immer weiter so krass verbessert. Das ist schon heftig. Also ja, von so einem Progress kann man träumen.
Ich fand's cool, wie Russell Orhi da mitkommentiert hat. Und ich find's angenehm, dass die alle dieses Pseudo, wir sind alle Feinde, ein bisschen runtergedrosselt haben, dass ja auch Russell, Taylor und Delaney vorher zusammen trainiert haben und sich auch einfach Respekt zollen. Und klar ist da halt viel Show dabei, ne? Aber man sieht schon, dass das alles ein bisschen gezwungen war, als er denen Respekt zollen musste. Und er am Anfang noch bei Joe Borenstein gesagt hat, naja, ne, im Internet können wir ja alle geile Lifts bringen.
Shoutout an Russell.
Shoutout an ihn selber.
Gut, er hat es bewiesen, ne, dass das kann. Und dann hat er aber so schon so ein bisschen kleinlaut gesagt, naja, wir wollen mal gucken, was er bringt. Und dann smoked er halt auf der Bank seine Versuche und du hörst ihn nur sagen so, oh, ja, das ist schon beeindruckend. Wenn sie hier so ganz klein wird und dann sich so ein bisschen, ja, nee, ich respektiere das ja, wir sind ja alle so Kumpels und Kollegen und das ist sehr beeindruckend und cool. Du hast aber gehört, wie in ihm was gebrochen ist. Das war schon lustig zu sehen. Aber was willst du sagen, ne? Du stehst daneben und dann kommen da einfach fünf oder sagen wir mal drei Leute an deinen Total ran, als wäre das so ihr normales Training, ne?
Das stimmt. Ja, schon auf jeden Fall eine beeindruckende Leistung, also unabhängig davon auch von den ganzen Frauen, auch sehr, sehr krass zu sehen, was da abgeliefert wurde. Eigentlich von, was ich auch cool fand, hier die 59er Klasse, ist die 59 oder die 66er mit Jonathan Garcia?
66. War mal 66er nicht? Bin ich gerade doof?
Ja, ich bin doch. Doof.
Nee, 66 ist richtig.
Der wurde ja wirklich von jemandem geschlagen und das fand ich auch ein ganz cooles Battle, muss ich sagen. War sehr cool zu sehen und ich gönn's dem, ich weiß nicht, wie der genau hieß, der ihn da geschlagen hat, aber
wir haben auf jeden Fall unsere Motivation daraus gezogen. Wir haben jetzt auch nochmal intern so ein paar Sachen gesprochen bei Bird King, die wir jetzt nochmal vorantreiben wollen, dass unser Coaching noch besser wird, wieder noch höhere Standards ansetzen können. Und eine Sache war auch, dass wir uns jetzt regelmäßig da treffen, um mal diese Athleten ein bisschen durchzuchecken. Wir haben uns mal Open Powerlifting vorgenommen und die Top 30 so durchgegangen. Und werden jetzt mal anfangen. Das ist ja das Gute heutzutage, dass viele Leute Social Media posten, YouTube-Videos, auf Podcasts auftreten. Da erfährt man halt sehr viel über das Training. Und da starten wir gerade so ein bisschen ein Projekt, dass wir uns eine Liste von Athleten da genommen haben, die wir jetzt ein bisschen strenger durchanalysieren wollen. Gucken, wie sieht denn ihr Programming aus? Was sind denn ihre Ansätze? Um darauf auch mehr für das Training unserer Athleten mitnehmen zu können. Da dürft ihr gespannt sein. Und so viel erstmal dazu. Der Rest bleibt noch geheim.
Geheim.
Geheimniskrämerei.
Ja, Maxi, was möchtest du uns über Hydration erzählen? Hast du vergessen, wie man trinkt? Oder ist es, worum geht's dir?
Ich habe jetzt von Eric Helms und ich glaube Eric Drexler, die machen ja zusammen die Monthly Application in Strength Sport, das Magazin, also ein wissenschaftliches Journal über Sport, vor allen Dingen Kraftsport, und die hatten jetzt als großes Thema mal Hydration. Und was ich sehr interessant war, ist, dass es wohl zwei große Studien gab, wo die generell mal den Status der Hydration, wie heißt es auf Deutsch, Hydration, Bewässerung.
Ja, Bewässerung.
Also ob die Leute genug getrunken haben, gecheckt haben. Da gab es eine Studie, wo die einfach Leute im Gym abgefangen haben, gesagt haben, wir machen eine Studie, dürfen wir kurz Pinkeltest machen.
Du musst halt seinen Urin kosten.
Ich glaube, die wird einfach nur mit einem Farbtest abgeglichen, also wie klar der Urin ist. Und daraus kann man relativ gut ableiten, wie gut hydriert sind die Athleten gerade. Und kam raus, 66% der Athleten waren dehydriert, die ins Training gehen. Oder der Athleten, das waren jetzt einfach nur mal Gymgoers. Und er hat auch eine Anekdote erzählt, dass er irgendeinen Student hatte, der eine Arbeit machen wollte, auch eine Studientestdesign. Und wichtig war aber für diesen Studientest, dass die Leute auch leistungsfähig sind. Er hat gesagt, check bitte die Hydration vorher, und wenn nicht, schick die halt nach Hause und dann müsst ihr einen anderen Termin machen. Und der hat ihn fast weinend angerufen, dass er seine, weiß ich nicht, Bachelor-, Masterarbeit, Diplomarbeit nicht machen kann, weil alle dehydriert waren, die zum Training kamen, also zu diesem Testtraining. Und dass es wohl nicht selten ist, weil sich das halt aber auch auf die Performance auswirkt, ist es halt ein wichtiger Faktor. Man kann es relativ leicht testen, ne? Das hat ja auch mal Marcellus hier gesagt, wenn euer Urin klar ist, dann ist die Hydration erstmal gut. Wenn ihr auch regelmäßig dann auf Toilette müsst, wenn ihr zu oft auf Toilette müsst, dann ist vielleicht das Salz ein bisschen gering, mal so einfach formuliert. Und ich würde aber wirklich sagen, dass bei vielen Leuten Trinken so ein Problem ist. Und vor allen Dingen so vorm Training, vormittags, sollte man sich vielleicht vornehmen, bestimmte Wassermenge zu trinken und sich da auch mal ein bisschen zu checken, wenn man sich im Verdacht hat, weil sich das halt oft stark auf die Leistung auswirken kann. Wohl auch auf Muskelwachstum, so Mechanismen, die über metabolische Ansammlung, Pumpansammlung funktionieren. Das funktioniert ja auch indirekt über muskuläre Spannung, weil sich halt eine Spannung aufbaut. Also so Platform Restriction Training funktioniert über sowas. Und das ist zum Beispiel dann deutlich eingeschränkter, wenn man nicht ordentlich hydriert ist. Natürlich aber auch kognitiv und sowas spielt das halt eine große Rolle. Das heißt, checkt da nochmal eure Hydration. Versucht wirklich morgens sehr viel zu trinken. Abends, naja, macht es manchmal Probleme beim Schlaf dann, wenn man da sich versucht, ein paar Liter noch reinzukloppen. Das heißt, da wurde ich jetzt auch darauf hingewiesen in meinem Coaching, wo wir auch ein bisschen Ernährung und sowas wegen Rehab optimieren. Da wurde mir zumindest ein sehr hoher Standard, ich soll 5 Liter trinken und davon sollte ich wahrscheinlich schon 4 Liter irgendwie morgens mir reinknallen. Oder nicht 4 Liter, aber irgendwie, dass ich 4-5 Mal schon mittags auf Toilette war und da dann ordentlich hydriert bin im Training. Ja, fand ich interessant. Und ein kleiner Gamechanger für mich. Ich muss halt sehr viel Salz nehmen. Es gibt ja Leute, die schwitzen weniger oder die verlieren weniger Mineralstoffe. Und da wurde mir empfohlen, so ein Diabetiker-Salz zu kaufen. Das heißt so Low Salt. Und das ist einfach das, was viele auch generell empfehlen, wo dieses Kalium-Natrium-Verhältnis, glaube ich, besser angepasst ist. Mhm. Und wenn man ein bisschen mehr Salz zunehmen muss, damit man das halt, weil man halt viel Mineralstoffe verliert und das auszugleichen, damit man halt nicht seinen Blutdruck gefährdet, ist das ein cooler Weg. Einfach Low Salt oder ich glaube, das heißt dann auch auf Deutsch richtig lächerlich, Tiefsalz oder Niedrigsalz. Aber wenn man so Blutdrucksalz googelt, dann findet man das. Und da habe ich auch ganz gute Erfahrungen damit gemacht.
Ja, ich muss mich da leider auch mit einreihen. Also irgendwie, ich habe besonders in letzter Zeit echt Schwierigkeiten oder bin da nicht so hinterher, meine Hydration über den Tag aufrechtzuerhalten und muss mich da auch immer selbst ein bisschen checken. Deshalb vielleicht auch hier mal so ein bisschen die Aufforderung, das Appell an alle Zuhörenden. dass das immer noch ein Faktor ist. Ja, also dann nicht nur alles gaggig, wie Eddie Hall das damals in seinen Videos immer gemacht hat. Also,
stimmt.
Feeling a bit dehydrated.
Very, very dehydrated. So,
ich liebe diese Videos, ehrlich.
Versucht das wirklich ein bisschen im Auge zu behalten und wir werden es auch machen. Und ja, also falls eure Trainingsleistung ein wenig gerade am Stagnationspunkt ist, dann könnt ihr damit wahrscheinlich ein wenig eingreifen und das wieder in Check bekommen.
Ich habe mal getrackt, was ich so trinke, weil ich dachte eigentlich, dass ich genug trinke. Und habe das dann wirklich einfach mal hier so in mein FTDB eingetrackt, immer so als Glas Wasser. Das war gar nicht so viel, leider.
Wie viel war's denn?
Ja, darüber rede ich jetzt nicht. Auf jeden Fall.
Ja, komm, so kannst du jetzt nicht anfangen.
Nee, also es war immer so um die 2 bis 2,5 Liter. Und das ist, ohne jetzt am Training selbst was zu haben, und das ist schon nicht viel, muss man ehrlich sagen.
Für einen Sportler, ja.
Und seitdem steht hier immer eine Flasche. Da schnippel ich mir dann immer zu einer Limette und ein bisschen eine Gurke rein, dass es ein bisschen healthy ist, du weißt. Und dann trinke ich davon immer mal 3 Flaschen an den Tag. Und dann zusätzlich halt immer noch zum Essen und so. Ja, also ich glaube, wer sich jetzt davon erwartet, dass sein Total um 10 Kilo hochgeht, ist jetzt vielleicht
der erwartet minimal richtig
auf dem Holzweg. Aber ja, zum Thema
mit dem Salz. Wenn man zweimal am Tag nur auf Toilette geht, dann kann das vielleicht wirklich was bringen. Also es gibt, glaube ich, genug Leute, die viel zu wenig trinken.
Ja. Also ich glaube, an jedem mal so einen coolen Appell, einfach mal zu tracken, was man so trinkt am Tag. Und ja, das ist vielleicht ganz cool. Wie ist denn das was so im Training? Ich weiß ja, Falk ist da ein kleiner Hydrationsmann. Ich sage erstmal so, was mein Go-To ist mittlerweile. Ich habe lange Zeit immer von Powerbar dieses ISO-Pulver bestellt auf Amazon. Und jetzt gehe ich aber einfach in DM und hole mir da diesen ISO-Pulver, weil das ist richtig, richtig günstig. Und da ist auch nichts anderes drin als in dem ganzen Gatorade Powerade Powerbar-Pulvern. Und löffel mir davon immer 40 Gramm rein. Bisschen Carbs, bisschen Salz, bisschen Elektrolytkram. Und ist ideal so als Intra-Workout. Und schmeckt gut. Man trinkt da einfach mehr, wenn es auch ein bisschen nach was schmeckt.
Ja, das wären auch so meine Empfehlungen. Immer ein großes, also immer Wasser da haben oder was zu trinken. Wenn man sich das irgendwie mit Geschmack machen will, damit man mehr trinkt, kann man das auch machen. Ich glaube aber, wichtig ist auch, dass man sich feste Mengen für Sachen vornimmt. Also wenn man aufsteht, erstmal 400 Milliliter trinken. Ich glaube, viele denken, ich will jetzt das breit gestreut lassen, aber es gibt einige, die denken, trink mal was, dann nehmen die so einen lächerlichen Schluck und sagen, ja, jetzt habe ich was getrunken. Und trinken sollte nicht nur, okay, ich benetze jetzt mal kurz meinen Mund in den Raum mit Wasser sein, sondern ich trinke jetzt mal ein halbes Glas auf Ex von mir aus. Und das sollte man sich auch vielleicht vornehmen, beim Aufstehen erstmal so ein großes Glas, von Gläsern reden wir hier 04, 05, keine Shotgläser. Und dann vielleicht vorm Essen bei jeder Mahlzeit so ein Glas, einen halben Liter. Das macht schon Sinn, dass man das so mit festen Events verknüpft, dass man sich auch bewusst halt Wasser zuführt und nicht nur mal dran genippt hat, so ein bisschen.
Ja, also ich kann jetzt hier natürlich auch nur Werbung machen. Hashtag Werbung. Ich habe tatsächlich, arbeite ich mit einer Firma zusammen, die so Elektrolytprodukte herstellt. Die heißt Nourish. Findet ihr auf Instagram unter dem Handle @get_NRSH und da könnt ihr euch so Packs fürs Training einfach kaufen und mit dem Code TRY30 bekommt ihr 30% und Falk 10, nochmal 10%. Genau, ansonsten bin ich ja auch, schreie ich mich mit ein, holt euch irgendwas, was euch fürs Training gut passt, was nach was schmeckt, das hilft wirklich ungemein. Wenn ihr ein paar Carbs braucht, könnt ihr das auch einfach so ein bisschen mit Gummibärchen mit reinballern, aber Salz und also Kalium, Natrium und sowas, solltet ihr natürlich in euer Getränk packen. So, sieht das nämlich aus.
Ja, apropos Code, wenn ihr den absoluten Cheatcode für euer Training wollt, dann wäre das ein Coaching bei Maxi Producer, Falk Incredible und Kona_DH. Schreibt uns gerne an, wir geben gerade sehr viel Anstrengung darauf, noch bessere Coaches zu werden. und euch auch zu riesigen Höhen zu bringen. Wenn euch die Folgen gefallen haben, schreibt uns gerne mal an. Schreibt uns auch gerne eine Nachricht über Themen. Und damit sage ich danke fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche.
Tschüss!